Willkommen zu einer neuen Folge vom Apostolisch-Prophetischen Podcast. Heute ist Sonntag, der 24. März und es gibt eine neue Folge zum Thema Israel. Wie immer gebe ich nochmal kurz am Anfang einen Rückblick über die vergangenen Folgen. Falls jemand das zum ersten Mal hört, zum ersten Mal zuhört, die Folgen bauen aufeinander auf. Und wir haben uns angeschaut in der Bibel, wie wichtig das Thema Israel ist. Israel und auch Jerusalem. Und Israel ist in der Bibel 1254 Mal erwähnt. Und der Gott Israels ist über 260 Mal in der Bibel erwähnt. Und auch Jerusalem ist ungefähr 700 Mal erwähnt. Und wenn man noch Zion, das ist ein anderer Name für Jerusalem oder für den Berg Zion, der ja in Jerusalem ist, wo der Tempel drauf stand, wenn man das noch mit dazu zählt, ist Jerusalem über 840 Mal erwähnt in der Bibel. Das heißt, das Thema Israel und Jerusalem ist von zentraler Bedeutung in der Bibel und auch, um überhaupt die Bibel verstehen zu können. Und Gott ist der Gott Israels. Ja, er ist der gleiche gestern, heute bis in alle Ewigkeit. Er war der Gott Israels, er ist der Gott Israels und er bleibt der Gott Israels. Und damit ist jetzt nicht sozusagen die Vergeistlichung von diesen ganzen Schriftstellen gemeint und wir sind jetzt das Israel. Ja, wir gehören zum auserwählten Volk Gottes. Durch Jesus, seinen Opfertod am Kreuz, hat Gott die Tür geöffnet für die Heiden, für die Nichtjuden, Anteil zu haben an den Segnungen, könnte man sagen, des Reiches Gottes. Er hat einen neuen Bund geschaffen, der noch besser ist, als der alte Bund war, der sozusagen die Wiederherstellung beinhaltet, der Beziehung zwischen Gott und den Menschen, die zerbrochen wurde durch den Sündenfall im Paradies. So, trotzdem hat er aber Israel nicht verworfen, weil Gott einen ewigen Bund, so sagt die Bibel, mit Israel geschlossen hat, mit den Nachkommen Abrahams. Und damit sind die nicht alle Nachkommen Abrahams gemeint, also nicht Ismael, der Vater der Araber ist oder auch der Vater der Muslime, könnte man sagen, sondern mit dem Nachkommen der Verheißung mit Isaak und Jakob hat Gott einen Bund geschlossen, einen ewigen Bund. Und an diesen Bund geknüpft ist die Verheißung, das Versprechen, dass sie das Land bekommen, das Land Kanaan, in dem Abraham ein Fremdling war. So, das heißt, laut der Bibel gehört das Land Israel nicht den Palästinensern, nicht irgendeinem anderen Volk, was da im Laufe der Jahrhunderte und Geschichte gelebt hat. Es waren viele Völker, die dort gelebt haben, sondern es gehört dem Volk Israel. Und in der Zukunft, wenn Jesus wiederkommt, so haben wir gesehen auch, so steht es im Propheten Hesekiel, wird Israel auch noch mehr Land bekommen, als das jetzt der Fall ist. Teile des heutigen Libanons, Teile des heutigen Jordaniens und Teile des heutigen Syriens gehören dazu. Und wir haben auch gesehen, dass es eine Prophetie gibt über die Berge Israels, was das heutige Westjordanland ist, und dass dieses Gebiet in die Hände der Feinde Israels gegeben wird. Ja, und wir können uns das ausmalen, dass Israel als stärkste Militärmacht im Nahen Osten oder als eine der stärksten Militärmächte im Nahen Osten, ja, es gibt noch andere starke Militärmächte, wie beispielsweise Saudi-Arabien oder Ägypten oder der Iran. Ja, aber Israel ist eine sehr bedeutsame Militärmacht. Sie werden das freiwillig nicht abgeben. Ja, weil, wie gesagt, diese Berge Israels von so strategischer Bedeutung sind, dass von dort aus es noch einfacher wäre, Israel anzugreifen, die Ebenen anzugreifen, die Städte anzugreifen, die am Meer liegen, wie Tel Aviv zum Beispiel, und sie das niemals freiwillig abgeben werden. Aber wir haben auch gesehen, dass es in der Bibel Prophetien gibt über den Antichrist, der in Israel einfallen wird und dass Jerusalem erobert werden wird und die Hälfte der Stadt in Gefangenschaft geführt wird und dass dann sozusagen Jesus wiederkommt. Weil das der Herr, Jesus ist der Herr, er wird wiederkommen auf dem Ölberg, seine Füße auf den Ölberg setzen, wie es im Propheten Zacharja steht und wie es auch in der Apostelgeschichte steht. Und als Resultat davon, könnte man sagen, von all diesen Dingen, dass Gott der Gott Israels ist, dass er den ewigen Bund geschlossen hat mit Israel, dass er sie gesetzt hat zum Segen, dass alles das, was wir uns angeguckt haben, als Resultat davon ist es wichtig, wie wir zu Israel stehen, wie wir uns Israel gegenüber verhalten. Und da haben wir ganz klar gesehen, dass Gott das mehrfach wiederholt hat in der Bibel, wie wichtig das ist, Israel zu segnen, also die Nachkommen Abrahams, den Sohn der Verheißung, zu segnen, weil wer Israel segnet, der ist von Gott gesegnet. Der wird von Gott gesegnet und der ist auch von Gott gesegnet. Und wer Israel verflucht, der ist von Gott verflucht. Und das haben wir uns angeschaut, was Fluch beinhaltet. Ganz, sage ich mal, schreckliche Dinge. Und das wollen wir auf keinen Fall haben. Ja, deswegen ist es an erster Stelle ganz wichtig, Israel nicht zu verfluchen. Und fluchen bedeutet, Schlechtes zu tun dem Volk Gottes, schlecht über es zu reden, schlecht über Israel zu reden. Weil Gott möchte nicht, dass wir verflucht sind. Gott möchte, dass wir gesegnet sind. Und ich lese dazu noch mal eine Bibelstelle vor. Das ist im Psalm 9, Vers 17. Da heißt es, da er den Fluch liebte, so komme er über ihn. Und da er den Segen nicht begehrte, so sei er fern von ihm. Er zog den Fluch an wie sein Gewand, so dringe er in sein Inneres wie Wasser und wie Öl in seine Gebeine. Er sei ihm wie das Gewand, das er anzieht, und wie der Gurt, mit dem er sich ständig umgürtet. Das sei der Lohn für meine Widersacher von Seiten des Herrn, für die, welche Böses gegen meine Seele reden. Okay, das ist ein Psalm von David gewesen. Aber hier geht es auch nochmal darum, also wir sollen den Segen begehren. Den Segen begehren und nicht den Fluch. Und das ist auch der Grund, man könnte so sagen, warum der Satan durch diesen Geist des Antisemitismus, und es ist wirklich ein dämonischer Geist, warum er die Völker dazu verführt, weil er möchte nicht, dass sie gesegnet werden. Er möchte genau das, was hier steht, dass sie den Fluch anziehen wie ein Gewand. Und das können wir sehen, auch im Mittleren Osten oder im Nahen Osten gibt es unterschiedliche Bezeichnungen. Manche sagen Mittlerer Osten, manche sagen Nahe Osten, ist jetzt auch egal. Aber wenn wir sehen, die Länder, die um Israel herum sind und die gegen Israel sind, sie können nicht gesegnet sein, sie können nicht gesegnet werden. Wir können nicht erwarten, dass Gott jemanden heilt, jemanden wiederherstellt, jemanden sozusagen segnet, auch materiell, wenn er Israel hasst. So, und das, was jetzt im Gazastreifen passiert, ist auch einfach ein Zeichen des Fluches. Es ist sozusagen die Sichtbarmachung des Fluches, weil sie Israel hassen. Und es ist inzwischen bekannt, dass ein Großteil der Bevölkerung im Gazastreifen, das ist nicht so, das ist eine kleine Gruppe von Terroristen der Hamas und die halten alle anderen geiselhaft. Nein, ein Großteil der Bevölkerung steht hinter dieser Terrorgruppe. Ein Großteil der Bevölkerung hat gejubelt, als das am 7. Oktober passiert ist, als diese Massaker an den Juden passiert sind. Es gibt auch Berichte darüber, dass quasi viele der Geiseln bei palästinensischen Familien untergebracht sind und dort versteckt werden, sozusagen im Gazastreifen, also nicht nur in den Tunneln unter der Erde. So, und wie gesagt, die Hamas wurde auch gewählt von der Bevölkerung in Gaza. Also alle, die sich damit beschäftigen, ihr wisst das, ihr kennt das, aber was wir jetzt sehen, diese Zerstörung, dieses unsagbare Leid, das ist ein Teil des Fluches. Ja, und jedes, und es sollte eine Warnung sein für jedes andere Volk. Ja, Deutschland hat das auch erlebt. Deutschland hat im Zweiten Weltkrieg den Fluch auch erlebt, als wir versucht haben, das Volk Gottes auszulöschen. Ja, und was war das Resultat? Dass unser gesamtes Land, könnte man sagen, oder fast das gesamte Land in Schutt und Asche lag, die Städte zerstört waren und das Land geteilt wurde und 40 Jahre sozusagen eine Hälfte des Landes unter dem Kommunismus oder Sozialismus war und zugrunde gewirtschaftet wurde, könnte man sagen. Das ist auch ein Fluch gewesen. Und das ist auch für jedes andere Land. Und heute wollen wir uns aber noch mal ein bisschen mehr den Segen angucken. Bevor wir das aber machen, ist noch eine ganz wichtige Stelle, die ich dazu gefunden habe. Das ist auch im Alten Testament. Und zwar ist das im 5. Buch Mose im Kapitel 23. Und da geht es um die Personen, die ausgeschlossen werden sollten von der Gemeinde des Herrn. Ja? Und das ist natürlich, hier geht es ja um das Volk Israel. Ja, aber wie wir schon gesehen haben, dass auch das Alte Testament, auch die Tora hat immer auch, zeigt uns die geistige Bedeutung oder gibt Hinweise auf das Reich Gottes, wie das Reich Gottes funktioniert. Und das heißt, wir müssen das mit, ich sag mal, der Brille des Neuen Testaments lesen, durch den Heiligen Geist, um das zu verstehen. Aber hier sind auch Prinzipien drinne, die ganz wichtig sind, um das Reich Gottes zu verstehen. Und da ging es darum, wer sollte nicht in die Gemeinde des Herrn kommen? Wer sollte quasi ausgeschlossen werden? Und eine Sache, das ist total krass, aber auch interessant, das ist in Vers 4, kein Ammoniter oder Moabiter soll in die Gemeinde des Herrn kommen. Auch die 10. Generation ihrer Nachkommen soll nicht in die Gemeinde des Herrn kommen, auf ewig. Also auch wieder hier ist ein Hinweis, auf ewig. Ja, wenn Gott ewig sagt, dann meint Gott ewig. Warum? Vers 5. Weil sie euch nicht mit Brot und Wasser entgegenkam, auf dem Weg, als ihr aus Ägypten gezogen seid. Und dazu Bileam, den Sohn Beors aus Petor in Aram, Naharaim gegen euch in Lohn genommen haben, damit er dich verfluche. Aber der Herr, dein Gott, wollte nicht auf Bileam hören, sondern der Herr, dein Gott, verwandelte für dich den Segen, den Fluch in Segen. Denn der Herr, dein Gott, hat dich lieb. Du sollst ihren Frieden und ihr Bestes nicht suchen, alle deine Tage ewiglich. Also das ist total krass. Das ist total heftig. Und hier hat Gott gesagt, du sollst nicht den Frieden derer suchen und nicht das Beste derer suchen, die sozusagen das Volk Gottes verflucht haben. Ja, und das ist total heftiges Wort, aber das ist auch wichtig für uns zu verstehen, dass das total krasse Konsequenzen hat. Und das zeigt, natürlich ist es so, wenn sich jemand bekehrt, zu Jesus kommt, werden alle Sünden ausgetilgt. Ja? Dann gibt es auch keine Generationenschuld mehr, könnte man sagen. Jesus ist für alle Sünden am Kreuz gestorben. Ja, er hat eine viel bessere Vergebung erwirkt, die jemals möglich war unter dem alten Bund. Unter dem alten Bund, das waren nur Tieropfer. Da konnte keine wirkliche, echte Versöhnung erwirkt werden im geistigen Bereich, in der unsichtbaren Welt. Aber Jesus hat diese ewige Versöhnung erwirkt. Das heißt, jeder, auch der Israel gehasst hat, jeder auch Palästinenser, jeder Syrer, jeder Araber, egal wer, jeder Deutsche, jeder, wo auch immer du herkommst, wenn du Israel hast, von dem Moment an, wenn du Buße tust, wenn du auf die Knie gehst, Gott um Vergebung bittest und sagst, Gott, ich bitte dich um Vergebung für meinen Israel-Hass, für meine, Ablehnung vom Volk Gottes, dass ich schlecht über dein Volk geredet habe, dass ich vielleicht sogar dein Volk verflucht habe mit bösen Worten, dass ich ihnen Böses gewünscht habe. Und vergib du mir, mach mich frei von jeglichem Antisemitismus und lass mich dein Volk mit deinen Augen sehen, so wie du sie siehst. So, und ich lass mich ein Segen sein für dein Volk. Von dem Moment an, Gott vergibt dir, Jesus vergibt dir und Jesus stellt dich wieder her, sozusagen. Selbst wenn deine Vorfahren gegen das Volk Israel gewesen sind. Das ist ja zum Beispiel der Fall bei vielen Deutschen. Ja, unsere Vorfahren, unsere Großeltern, Urgroßeltern haben vielleicht manche Juden sogar getötet im Zweiten Weltkrieg, als sie an der Ostfront waren, in Kiew, vielleicht sogar teilgenommen an dem Massaker in Babi Yar. Das weiß man nicht, ja, in manchen Familien, das wurde ja meistens verschwiegen, solche Sachen. Die Leute haben ja nicht darüber geredet, dass sie sich an Kriegsverbrechen beteiligt haben oder an den schlimmsten, sag ich mal, Dingen oder bereichert haben an Juden, an jüdischem Besitz. Aber in dem Moment, wenn du zu Jesus kommst, wenn du umkehrst, wenn du Buße tust, wenn du Gott um Vergebung bittest, ja, und es ist auch gut, um Vergebung zu bitten für das, was deine Vorfahren getan haben, das ist auch wichtig, das zu machen. In dem Moment ist deine Schuld getilgt, weil Jesus die Strafe, die gerechte Strafe dafür am Kreuz sogar auf sich genommen hat. Ja, muss man sich mal vorstellen. Jesus hat sogar der König der Juden, ja, ist eigentlich krass, paradox sogar, der König der Juden hat sogar die Strafe auf sich genommen von Leuten, die Juden hassen, sozusagen. Die das eigentlich sogar verdient hätten, wo man sagen könnte, nee, die müssten die gerechte Strafe kriegen. Aber wenn du Buße tust, dann gilt das, dass die Strafe auf Jesus liegt. Okay, aber das ist nochmal ganz wichtig. Ja? Wir sollen nicht die Leute unterstützen, und das, denke ich, gilt auch heute noch, die Israel hassen. Ja, genau das, was jetzt Deutschland macht, was auch die Amerikaner machen. Sie werfen Hilfsgüter ab über dem Gazastreifen. Sie versuchen da Hilfsgüter hinzubringen. Nein, nein. Das ist vielleicht aus humanistischer Sicht richtig, aber aus der Sicht der Bibel sagt Gott ganz klar, wer das Volk Israel verflucht, der soll, dessen Gut sollst du nicht suchen. Das heißt natürlich nicht, dass du nicht der Person das Evangelium verkündigen sollst oder den Leuten sagen sollst, dass sie umkehren sollen, aber du sollst solche Leute niemals unterstützen. Und davon bin ich fest überzeugt, dass das auch heute noch Gott so sieht und auch heute noch so ist, ja. Okay, kommen wir jetzt aber zum zweiten Teil, zum Segen, ja, weil es geht jetzt nicht nur um Fluch, sondern es geht um Segen. Und genauso wie wir es im Psalm gelesen haben, wir sollen den Segen begehren. Und das ist ganz wichtig. Und da gibt es auch mehrere Stellen über den Segen, was uns sozusagen so ein bisschen verdeutlicht, was es bedeutet, gesegnet zu sein. Und da finden wir das im dritten Buch Mose, Kapitel 26, da heißt es, wenn ihr nun in meinen Satzungen wandelt, Vers 3, und meine Gebote befolgt und sie tut, so will ich euch Regen geben zu seiner Zeit. Und das Land soll seinen Ertrag geben und die Bäume auf dem Feld sollen ihre Früchte bringen. Und die Dreschzeit wird bei euch reichen bis zur Weinlese und die Weinlese bis zur Saatzeit. Und ihr werdet euch von eurem Brot satt essen und sollt sicher wohnen in eurem Land. Denn ich will Frieden geben im Land, dass ihr ruhig schlaft und euch niemand erschreckt. Ich will auch die bösen Tiere aus eurem Land vertreiben, und es soll kein Schwert über euer Land kommen. Also Schwert ist Gericht, Krieg oder Tod. Ihr werdet eure Feinde jagen, dass sie vor euch her durchs Schwert fallen. 5 von euch werden 100 jagen und 100 von euch werden 10.000 jagen. Und eure Feinde werden vor euch her durchs Schwert fallen. Und ich will mich zu euch wenden und euch fruchtbar machen und euch mehren und meinen Bund mit euch aufrecht halten. Und ihr werdet von dem Vorjährigen essen und das Vorjährige wegen des Neuen wegtun müssen. Ich will meine Wohnung in eure Mitte setzen und meine Seele soll euch nicht verabscheuen. Und ich will in eurer Mitte wandeln und euer Gott sein, und ihr sollt mein Volk sein. Ich, Jahwe, bin euer Gott, der ich euch aus dem Land Ägypten herausgeführt habe, damit ihr nicht mehr ihre Knechte sein solltet. Und ich habe die Stangen eures Joches zerbrochen und euch aufrecht gehen lassen. Okay, also es gibt auch noch eine andere Stelle zum Segen und Fluch, wo wir das letzte Mal daraus vorgelesen haben, 5. Buch Mose 28. Das ist jetzt 3. Buch Mose 26 gewesen. Und hier folgt auch nochmal danach das mit dem Fluch. Aber was ist total krass, ja, das ist natürlich für das Volk Israel gemeint gewesen. Für das Volk Israel, was unter der Tora war, unter dem Gesetz. Aber es zeigt uns auch geistig, wie Gott und segnen möchte, wie Segen aussehen kann. Und das ist ja natürlich nur eine Seite der Medaille. Das sind ja hauptsächlich, hier geht es um materielle Dinge, ja, um die Dinge dieser Welt. Aber der neue Bund und das, was Jesus gebracht hat, ist ja noch viel größer als das, was in der Tora war. Das ist sozusagen die andere Seite der Medaille, die geistigen Segnungen, die Gott dir gibt. Offenbarung, Einsicht, Erkenntnis, Friede, auch die Gegenwart Gottes, was hier beschrieben ist, ja, ich will in eurer Mitte wohnen. Ja, das ist auch gemeint mit Segen. So, oder genauso auch, dass du Frieden hast. Ja, wie kannst du Frieden haben? Ja, wenn zum Beispiel du nicht Angst haben musst vor Anschlägen in deinem Land, wie Terroranschlägen, wie das, was jetzt zum Beispiel in Moskau passiert ist, das ist schrecklich, ja, wo ganz viele unschuldige Menschen einfach erschossen wurden, ja, wer das gesehen hat im Internet, das ist schrecklich. Und aber das ist genau, was Gott hier sagt. Er sagt, wenn ihr sozusagen mir gehorcht, wenn ihr meine Gebote befolgt und damit zählt, gehört auch mit dazu, auch für uns, sage ich mal, Christen, für Nichtjuden, das Volk Israel zu segnen, so wie er es auch gesagt hat im Wort Gottes, wie wir es machen sollen. Dann gibt Gott uns Segnung, dann gibt er uns Frieden, dann gibt er uns Sicherheit. Ja, und dann bist du nicht bedrängt von allen Seiten. Und wir können das sehen, man könnte so sagen, wie sehr, ich sag mal, jetzt in Europa diese Dinge alle wegbrechen, diese Segnung, weil wir uns sozusagen abgewandt haben von Gott und weil auch viele Regierungen sogar und in unseren Ländern wir das zulassen, dass Israel verflucht wird, dass gegen Israel demonstriert wird, dass alle möglichen Lügen über Israel verbreitet werden, dass sie Völkermord begehen und was weiß ich, ja, so, weil wir diese Dinge alle zulassen, kann kein Segen auf uns kommen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir individuell, du persönlich und du und deine Familie, dass wir ein Segen sind für Israel, damit Gott uns segnen kann. Und andere Menschen werden das dann sehen. Und okay, jetzt machen wir es nochmal ganz konkret. Was bedeutet das ganz konkret, Israel zu segnen? Israel zu segnen bedeutet nicht nur, dass du, ich sag mal, auch für Israel betest. Ja, das ist natürlich auch ein Aspekt, das gucken wir uns auch nochmal an, das werden wir heute nicht schaffen, aber das ist ein Aspekt, dass du für Israel betest. Gibt es auch viele Gebetskreise in bestimmten Gemeinden, Israel-Gebetsgruppen, die für Israel beten, das ist eine Sache. Aber Israel zu segnen bedeutet auch, ich sag mal, für Israel einzustehen. Das bedeutet zum Beispiel auch, dass wenn alle deine Arbeitskollegen irgendeinen Quatsch erzählen zum Thema Israel, dass die Völkermord begehen würden und die machen ja das Gleiche, was mit ihnen damals passiert ist. Nein, dass du aufstehst und sagst, nein, das stimmt so nicht. Das wird nicht wirklich richtig berichtet darüber, was wirklich passiert. Das wird total einseitig, teilweise gegen Israel berichtet. Du kannst zum Beispiel auch den Podcast mit deinen Kollegen teilen. Ja? Natürlich auch wieder unter der Führung vom Heiligen Geist, wenn du den Eindruck hast, die Person ist auch offen für bestimmte Dinge. Aber du kannst ganz klar Stellung beziehen für Israel, wenn sozusagen Israel verleumdet wird, in den Dreck gezogen wird, das ist die eine Sache. Und das andere ist, auch kannst du Israel unterstützen mit deinem Geld, mit Finanzen. Du kannst einen Teil deines Geldes oder einen Teil deines Zehnten, könnte man sagen, auch spenden für das Volk Israel, für messianische Werke, für messianische Gemeinden, für messianische Christen in Israel. Und da gibt es jetzt, sage ich mal, so viele, da kannst du beten, da kannst du Gott fragen, welches Werk soll ich unterstützen? Ja, ich mache das, kann ich sagen, seit Jahren und Gott hat mich über die Maßen gesegnet. Aber ich mache das nicht, weil ich den Segen möchte, sondern weil ich einfach weiß, dass Gott möchte, dass ich Israel segne. So, genauso wie Paulus das auch gesagt hat. Ja, was hat Paulus gesagt? Und zwar im Römerbrief in Kapitel 1, da heißt es in Vers 16, denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt. Zuerst für den Juden, dann auch für den Griechen. So, und Griechen stehen hier stellvertretend für die Nichtjuden, für die Heiden, ja, nicht nur für Griechen, sondern für alle anderen Völker. Aber zuerst war das Evangelium für die Juden. Deswegen hat ja Jesus auch gesagt, ja, ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israels. Und als diese Frau aus Samarien gesagt hat, ja, heile doch meine Tochter, ja, sagt es nicht recht, dass man das Essen den Kindern nehme und es den Hunden gebe. Wir haben auch schon mal darüber geredet. Und dann sagt sie ja, selbst die Hunde essen von den Brotkrümeln, die vom Tisch ihrer Herren fallen. Und dann sagt der Jesus, Frau, dein Glaube ist groß, geh hin und deine Tochter ist geheilt. Also zuerst Israel zu segnen, auch mit den Dingen, die du hast materiell. Und das ist total wichtig, dass du einen Teil einfach gibst. Und da kannst du dich, wie gesagt, von Gott leiten lassen. Gott wird dir zeigen, welchen Dienst, welches Werk du unterstützen kannst. Und dann wirst du sehen, wie Gott dich segnet, weil er hat es verheißen. Wer dich segnet, ja, Israel, der wird von Gott gesegnet. Und das gilt auch für Christen, die sich aus den Nichtjuden Juden bekehrt haben. Fang an, Israel zu segnen. Und du wirst sehen, dass von dem Moment an, wenn du Israel segnest, anfängst du Israel zu segnen und das regelmäßig machst, mit Gebet, mit Taten kannst du Gott bitten, dass er dir zeigt, wie du Israel segnen kannst und auch mit finanziellen Mitteln, dass Gott auch in deinem Leben wirklich anfangen wird, übernatürlich einzugreifen. Und das habe ich ganz oft erlebt. Und er wird die Dinge wenden in deinem Leben. Und Du wirst erstaunt sein, wie Dinge, wofür du vielleicht schon jahrelang gebetet hast und keine Erhörung gehabt hast, wie diese Dinge auf einmal, wie du Durchbrüche erlebst, weil du sein Volk segnest, den Erstgeborenen, und weil du, sag ich mal, das an die erste Stelle setzt, so wie Gott auch seinen Erstgeborenen an die erste Stelle setzt. Okay, ich fasse nochmal zusammen. Gott möchte, dass wir sein Volk segnen. Warum? Weil er möchte uns segnen und er hat es versprochen. Wer dich segnet, wer Abrahams Nachkommen segnet, der wird von Gott gesegnet. Und das gilt, wie gesagt, auch für Christen. Und natürlich gilt es auch nochmal, das sozusagen, weil wir ja auch zum Volk Gottes gehören, das gilt auch natürlich für uns. Wer uns segnet, wer dich segnet, wenn du Gott gehorsam bist, wenn du in den Wegen Gottes gehst, jeder, der dich segnet, der wird gesegnet. Und auf der anderen Seite, wer dich verflucht, der wird verflucht, weil du bist auch ein Kind Abrahams. Deswegen möchte ja Gott, dass wir für unsere Feinde beten. Deswegen möchte er ja, dass wir für unsere Feinde beten, dass wir sie nicht verfluchen. Weil Gott sagt nicht, er sagt ja, wir sollen die Leute nicht verfluchen. Aber die Bibel sagt, Gott sehr wohl verflucht Leute, die seine Kinder verfluchen. Deswegen sollen wir auch für unsere Feinde beten. Deswegen sollen wir auch für die Palästinenser beten. Deswegen sollen wir auch für die Muslime beten. Deswegen sollen wir für die Araber beten. Deswegen sollen wir für die beten, auch die uns verfolgen. Ja, aber das ist ganz wichtig, dass wir das wissen. Okay, in diesem Sinne wünsche ich euch einen guten Start in die Woche. Gott segne euch. Shalom. Und wenn der Podcast zu euch spricht, dann teilt es mit anderen in eurem Hauskreis, in eurer Gemeinde, mit eurem Pastor. Wenn ihr Fragen habt, schreibt eine E-Mail. Wenn ihr Feedback habt, wenn ihr mit bestimmten Sachen nicht einverstanden seid, sagt, oh, das sehe ich total anders. Hier erzählst du Quatsch. Das finde ich, ist unbiblisch, wie auch immer. Ich bin offen für Feedback, auch für Kritik. Schreibt mir einfach eine E-Mail. Das ist in den Shownotes unter dem Podcast. Und ich werde euch auch antworten. In diesem Sinne, seid gesegnet, bis zum nächsten Mal. Shalom. Amen.